So, liebe Geschwister, ich freue mich, heute Mittag in eurer Mitte zu sein und ich hoffe, dass ihr die Zeit zwischen Mittagessen und jetzt genutzt habt, um die gute Schwarzwaldluft zu inhalieren, denn es wird ein langer Vortrag mit viel Informationen, aber er wird ja aufgezeichnet, dann zum Nachhören. Wer mitlesen möchte, der darf einmal Markus Kapitel 14 aufschlagen. Und wir lesen die Verse 53 bis 65. Markus Kapitel 14, die Verse 53 bis 65. Und sie führten Jesus ab zum Hohepriester, und alle obersten Priester und die Ältesten und die Schriftgelehrten kamen bei ihm zusammen. Und Petrus folgte ihm von ferne bis hinein in den Hof des Hohepriesters, und er saß bei den Dienern und wärmte sich am Feuer. Die obersten Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten ein Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu töten, und sie fanden keines. Denn viele legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab, doch stimmten die Zeugnisse nicht überein. Und es standen etliche auf, legten ein falsches Zeugnis gegen ihn ab und sprachen: Wir haben ihn sagen hören, ich will diesen mit Händen gemachten Tempel zerstören und in 3 Tagen einen anderen aufbauen, der nicht mit Händen gemacht ist. Aber auch so war ihr Zeugnis nicht übereinstimmend. Und der hohe Priester stand auf, trat in die Mitte, fragte Jesus und sprach: Antwortest du nichts auf das, was diese gegen dich aussagen? Er aber schwieg und antwortete nichts. Wieder fragte ihn der hohe Priester und sagte zu ihm: Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Jesus aber sprach: Ich bin's. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen in den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sagte: Was brauchen wir weitere Zeugen? Ihr habt die Lästerung gehört. Was meint ihr? Und sie fällten alle das Urteil, dass er des Todes schuldig sei. Und etliche fingen an, ihn anzuspucken und sein Angesicht zu verhüllen und ihn mit Fäusten zu schlagen und zu ihm zu sagen: Weissage. Und die Diener schlugen ihn ins Angesicht. Nun, Jesus steht hier vor seinem letzten schweren Gang ans Kreuz von Golgatha. Er kommt gerade aus dem Garten Gethsemane. Und dort stand ihm ja in seinem Gebetskampf das Grauen der Sünde vor Augen. In Vers 33 lesen wir: Und er fing an zu erschrecken, und es graute ihn sehr. Fleiderer übersetzt: Er fing an, sich zu entsetzen, und ein unheimliches Alleinsein ergriff ihn. Und obwohl die Evangelien nicht sagen, dass Satan anwesend war, um Jesus zu versuchen in dieser letzten schweren Stunde, glaube ich doch, dass er anwesend war. Nach der Versuchung Jesu in der Wüste heißt es, und der Satan wich eine Zeit lang von ihm. Das heißt also, diese erste Auseinandersetzung zu Beginn des Dienstes Jesu mit Satan war nicht eine einmalige Begebenheit, sondern dort errang Jesus den Sieg über die listigen Anläufe des Teufels für eine Zeit lang. Und ich glaube, wenn wir die Evangelien studieren, dann sehen wir, dass Satan gerade am Ende des Dienstes Jesu vor dem Gang zum Kreuz noch einmal besonders stark wirkte. Ehe Jesus nach Gethsemane ging, sagte er in Lukas 22, 31: Simon, Simon, siehe, der Satan hat euch begehrt, um euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhöre. Und da sehen wir Satan, der zielt nicht nur auf Jesus ab, sondern auch auf seine Jünger. Und das tut er ja bis heute. Aber wie wunderbar, dass unser Hohepriester für dich und für mich betet. Und dass wir wissen dürfen, trotz unserer Schwachheit, da ist der allmächtige Gott im Himmel, der für dich und für mich Fürbitte tut. Kurz vor Gethsemane im Obergemach, da sagt Jesus zu seinen Jüngern in Johannes 14, 30, ich werde nicht mehr viel mit euch reden, denn es kommt der Fürst dieser Welt. Das ist Satan. Und in mir hat er nichts. Er weiß, dass Satan in ihm, in seinem Wesen, in seinem Geist nicht einen Punkt hat, wo er angreifen kann. Und Geschwister, wenn wir in Christus Jesus sind, 100% in Christus Jesus, dann tastet uns der Böse nicht an. Wir werden dieses Ringen Jesu nie recht ergründen. Und doch bleibt Gethsemane und Golgatha der Torbogen zum ewigen Leben. Nach seinem Ringen in Gethsemane richtet dann der Heiland sein Angesicht auf Golgatha. In Markus 14, 41 erhebt er sich von seinem Gebetskampf und er sagt, die Stunde ist gekommen, siehe, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Sünder ausgeliefert. Steht auf und lasst uns gehen. Hier spüren wir die Entschiedenheit Jesu. Jetzt hatte er das Kreuz von Golgatha im Blick. Steht auf und lasst uns gehen. Und nichts mehr sollte ihn daran hindern, diesen Weg ans Kreuz zu unserer Erlösung zu gehen. Jesus wusste, dass er als der Sohn des Menschen gekommen war, aber auch als das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt. Jesus wusste aus dem prophetischen Wort, aus Jesaja 53, 11, wie viel Frucht er bringen würde. Dort sagt der Prophet Jesaja, nachdem seine Seele die Seele des Messias, des leidenden Gottesknechtes, nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen. Schon der Prophet Jesaja sah den leidenden Menschensohn, der dich und mich durch den Glauben gerecht machen würde. Aber da waren noch einige Schritte bis Golgatha. Und so wird also Jesus vor den Hohen Rat und die obersten Priester und Schriftgelehrten geführt und man versucht, ein Zeugnis gegen ihn zu finden, um ihn zu verurteilen. Und es misslingt. Aber dann entwickelt sich dieses Gespräch zu dieser einen zentralen Frage. Bist du der Christus? Im Hebräischen würde man sagen, der Messias, identische Begriffe. Bist du der Christus, der Sohn des Hochgelobten? Der Sohn des Hochgelobten ist der Sohn Gottes. Ihr wisst ja, die Juden haben aus heiliger Ehrfurcht vor dem heiligen Gottesnamen diesen Namen nie ausgesprochen und dann hat man andere Begriffe dafür eingesetzt, also etwa der Hochgelobte. Sohn Gottes, der Sohn des Hochgelobten, das sind Synonyme. Das ist die zentrale Frage. Jesus, der Messias, der Sohn des Hochgelobten, bist du dieser Sohn des Hochgelobten? Bist du der Sohn Gottes? Und nun tut Jesus etwas, er bejaht es, er sagt, ich bin's. Aber dann führt er einen weiteren Hoheitstitel Gottes ein. Und ihr werdet den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen mit den Wolken des Himmels. Und dieser dritte Hoheitstitel, der Sohn des Menschen, ist der Hoheitstitel, den Jesus am häufigsten für sich selbst verwandte. In den Evangelien finden wir dieses Wort Sohn des Menschen oder Menschensohn über 80 Mal und am häufigsten bezeichnet sich Jesus selbst als der Sohn des Menschen. Nun, dieser Sohn des Menschen, das war ein Begriff, der war den Juden bekannt. Aus Daniel 7. Daniel 7 war ja dieses Kapitel, wo Daniel dieses Völkermeer sieht und aus dem Völkermeer stehen vier Tiere auf, vier Reiche. Aber dann sieht man im Kapitel 7 des Daniel-Buches auch jene Stelle, die zum ersten Mal im Alten Testament über den Menschensohn spricht. Daniel 7, 13 bis 14. Ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Und ihm wurde Herrschaft, Ehre, Königtum verliehen. Und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht. Und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Eine ähnliche Schau hatte Daniel ja schon in Kapitel 2. Da war das Standbild vier Weltreiche und dann wird nicht von Menschenhand bewegt, sondern von Gottes Hand ein Stein gelöst und dieser Stein, der zertrümmert alle Reiche dieser Welt. Es ist niemand anders als der Eckstein Jesus Christus, für die einen zum Fall, für die anderen zum Segen. Und so hat also Daniel den Lauf der Geschichte vor Augen und Daniel sieht zum ersten Mal den Menschensohn. Der Gott, der um den Anfang und das Ende dieser Geschichte der Menschheit weiß, er hat uns das prophetische Wort gegeben, das völlig gewisse prophetische Wort, heißt es im Petrusbrief. Und wir tun gut daran, darauf zu achten, als auf ein Licht, das an einem dunklen Ort leuchtet. Bis dass der Tag anbricht und der Morgenstern, das ist Jesus Christus, der Menschensohn, in unseren Herzen aufgeht. Aber jetzt ist es interessant, wenn wir die Evangelien tiefer studieren, dann sehen wir ein doppeltes Bild des Menschensohnes. Erstens, der Menschensohn, der in seiner richterlichen Gewalt und Autorität, in großer Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels einmal erscheinen wird und alle Reiche, Völker und Nationen dieser Erde unterwerfen wird. Das ist in Daniel 2 der Stein, der vom Himmel kommt, in Daniel 7 der Sohn des Menschen. Aber zweitens zeigt Jesus seinen Jüngern noch einen anderen Menschensohn. Da ist Jesus in Matthäus 17 mit seinen Jüngern unterwegs in Galiläa und dann spricht er zu ihnen, Matthäus 17, 22. Als sie nun ihren Weg durch Galiläa nahmen, sprach Jesus zu ihnen, der Sohn des Menschen wird in die Hände der Menschen ausgeliefert werden und sie werden ihn töten und am dritten Tag wird er auferweckt werden. Wir finden viele Bibelstellen über den leidenden Menschensohn, aber auch über den Christus, über den Messias, den leidenden Gottesknecht, schon im Alten Bund, vor allem im Propheten Jesaja. Und so haben wir also dieses doppelte Bild vom Menschensohn. Einmal der Menschensohn, der in richterlicher Gewalt und Macht und Herrlichkeit in den Wolken des Himmels wiederkommen wird. Und auf der anderen Seite den leidenden Menschensohn, der den Menschen dieser Welt überliefert wird, der sterben muss, um am dritten Tage aufzuerstehen. Dieses doppelte Bild zeichnet uns das Neue Testament. Der eine, der Menschensohn, der leidet, er löst die Schuldfrage des Menschen. Denn dort am Kreuz von Golgatha hat er alle Schuld und Sünde der Menschen auf sich geladen. Der Menschensohn, der wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit, der löst die Machtfrage. Wer hat die Macht über alle Nationen und Völker dieser Erde? Und nun könnte man sich doch fragen, warum ist Jesus Christus eigentlich nicht gleich als der erschienen, der die Machtfrage löst? Warum ist er nicht gleich in den Wolken wiedergekommen in großer Macht und Herrlichkeit, hat alle Völker und Nationen unterworfen und ein messianisches Friedensreich errichtet? Warum musste Jesus erst als der leidende Menschensohn kommen? Zuerst, liebe Geschwister, muss die Schuldfrage gelöst werden, ehe die Machtfrage gelöst wird. Ich will es mal im Bilde so erklären. Eine Etappe in der Heilsgeschichte oder in der heilsgeschichtlichen Vollendung, der Zeitpunkt, wenn Jesus wiederkommen wird, ist ja nur ein Etappenziel, das tausendjährige Reich. Nach den tausend Jahren kommt ja neuer Himmel, neuer Erde. Aber dieses eine Etappenziel der Vollendung der Heilsgeschichte möchte ich einer Brücke vergleichen, die über die tiefe Kluft der Sündenverderbtheit des Menschen gespannt wird. Und diese Brücke steht auf zwei Pfeilern in der Geschichte der Menschheit. Auf dem Pfeiler Golgatha, auf der Lösung der Schuldfrage, das ist Vergangenheit. Und der zweite Pfeiler ist noch zukünftig die Lösung der Machtfrage, wenn Jesus wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Und wisst ihr, jeden Tag und jeden Monat, ja jede Stunde, baut Gott an dieser heilsgeschichtlichen Brücke. Und diese Brücke, die ihren Anfang nahm auf Golgatha, die schiebt sich jeden Tag ein Stück weiter zu auf den zweiten Pfeiler. Und wenn der Brückenschluss erfolgt, dann wird Jesus Christus in großer Macht und Herrlichkeit kommen und dann wird er die Machtfrage auf dieser Erde ein für alle Mal lösen. Und als wahre Gläubige dürfen wir wissen, dass uns die Zukunft gehört. Denn wir sind Teil des Leibes Jesu Christi. Und diese Zukunft, auch die Zukunft der Weltvollendung, die haben wir nur in Christus Jesus oder wir haben sie gar nicht. Und in dieser Spannung leben wir jetzt und gerade in diesen letzten Tagen ist es so wichtig, dass wir unseren Blick ganz auf den Menschensohn ausrichten. Und doch wissen wir auch eines, vor allen Dingen auch aus dem Buch Daniel, dass kein Mensch in dieser Welt, kein Herrscher, auf eigene Faust agiert, sondern Gott lenkt die Geschicke dieser Welt, die Geschicke der Nationen und er hat die Herrscher, auch Putin und wie sie alle heißen, in seiner Hand. Es ist interessant, ich interessiere mich sehr für Geschichte und eines ist mir aufgefallen, was die Geschichte im 21. Jahrhundert, also in diesem Jahrhundert, in dem wir jetzt leben, unterscheidet von der Geschichte im 20. Jahrhundert, ist die Religion. Im 20. Jahrhundert gab es große Teile der Erde, die beherrscht waren vom atheistischen Kommunismus. Der gesamte Ostblock, die alte Sowjetunion, große Teile Afrikas und Südamerikas, asiatische Länder waren fest in der Macht der atheistischen Kommunisten. Und die wollten eines, sie wollten jegliche Religion total auslöschen. Seit den 70er, 80er Jahren sprechen Religionssoziologen von der Rückkehr der Religionen. Das heißt nicht, dass das Christentum nun wieder Aufwind bekommt. Im Gegenteil, der Abfall, der wird ja immer deutlicher. Aber wir sehen, dass die Religion wieder einen höheren Stellenwert bekommt. Auch, das werde ich gleich zeigen, bei den Mächtigen dieser Welt. Und so braut sich im 21. Jahrhundert ein explosives Gemisch zusammen zwischen Machtstreben und Religion. Im Jahre 2005 inszenierte Wladimir Putin, der russische Präsident, die Überführung des Leichnams von Ivan Alexandrowitsch Iljin aus der Schweiz nach Russland. Außerdem ließ er Iljins persönliche Unterlagen aus der Michigan University in den USA wieder nach Russland holen. Wer ist dieser Iwan Iljin? Warum ließ Putin diesen Mann, der schon Jahrzehnte tot war, also seine Knochen in einem Sarg wieder nach Russland bringen, um ihn dort zu beerdigen? Warum ließ er die Unterlagen Iljins nach Russland zurückholen? Nun, Iljin war ein russischer Philosoph, Schriftsteller und ein konservativer Monarchist und ein sogenannter Slavophiler. Ein Slavophiler, das ist eine Person, die alles Slawische, alles Russische befürwortet und das westliche Denken Westeuropas ablehnt. Iljin wurde 1883 in Moskau geboren und starb 1954 in Zollikon in der Schweiz. Er lebte interessanterweise einige Jahre in Deutschland und war von 1927 bis 1930 der Herausgeber der Russischen Glocke. In dieser Zeitschrift propagierte er seine Gesellschaftsthesen. 1933 äußerte er sogar Zustimmung zu Hitlers Machtergreifung. Also wir sehen, da waren Anklänge an faschistisches Gedankengut in seinem philosophischen Denken. Ein Jahr später, 1934, wurde er für kurze Zeit verhaftet und er erhielt von den Nazis Rede- und Schreibverbot. In einem Urlaub in Tessin im Jahre 1938 beantragte er Asyl in der Schweiz und lebte dann bis zum Lebensende in der Schweiz und publizierte dort weiter seine philosophischen Thesen. Putin war also so beeindruckt von Iljin, dass er seinen Leichnam und seine Aufzeichnungen wieder nach Russland holen ließ. Und einer der Kerngedanken von diesem Iljin war, dass eines Tages werde Russland sich selbst und andere Staaten durch einen christlichen Führer befreien. Unter christlich versteht Iljin natürlich die russisch-orthodoxe Kirche. Was aber ist die Gesellschaftsphilosophie von Iljin? Iljin war davon überzeugt, dass der dekadente Westen dem unschuldigen Russland seine Werte aufbürden wolle. Iljin sprach schon damals, und dann verstehen wir vielleicht auch den Konflikt, der derzeit tobt, besser, von der Ukraine immer in Anführungszeichen, weil er nämlich der Ukraine das Recht, ein eigenständiger Staat zu sein, absprach. Schon für Iljin galt ganz klar, die Ukraine und Russland, das ist ein Volkskörper. Weiter glaubte er, dass die ganzen slawischen und baltischen Staaten ebenfalls zu Russland gehören. Iljin vertrat die These der Politik der Ewigkeit, die keine demokratischen Staaten kennt, sondern nur einen Organismus, einen slawisch-russisch geprägten Organismus, der von einem christlichen politischen Führer geführt, geleitet und regiert wird. Individualismus, Gleichheit, Freiheit, westeuropäische Werte lehnte Iljin ab. Wir wissen auch, für Putin war es immer selbstverständlich, dass die Ukraine unteilbar zu Russland gehört. In einem Artikel schrieb Putin, Russen und Ukrainer seien untrennbar miteinander verbunden. Ich zitiere Wladimir Putin aus einer Rede. Wir, unter wir versteht er die Ukraine und Russland, haben für über Jahrhunderte zusammengelebt. Gemeinsam haben wir im schrecklichsten aller Kriege triumphiert, das ist der Zweite Weltkrieg, und wir werden weiterhin zusammenleben. Und wer uns trennen will, dem kann ich nur eines sagen, dieser Tag wird niemals kommen. Der Westen nahm bedauerlicherweise keine Notiz von dieser Rhetorik. Regelmäßig zitiert Putin den Philosophen Iljin bei seinen jährlichen Ansprachen. Und wir müssen wissen, dass Putin in der Regel seine Reden selber schreibt, nicht wie die deutschen Politiker, die sich ihre Reden schreiben lassen. Also Putin hat sich in dieses Gedankengut Iljins vertieft und hat das wirklich innerlich absorbiert. 2010 berief sich Putin auf Iljins Thesen und erklärte schon damals, warum er die Europäische Union schwächen werde und einmal in die Ukraine einmarschieren werde. Im gleichen Jahr 2010 gründete Putin die Eurasische Zollunion zwischen Russland und den Diktaturen in Weißrussland und Kasachstan. Das sollte der Beginn eines neuen russischen Imperiums sein. In der Tageszeitung Izvestia kündigte Putin am 3. Oktober 2011 das Projekt Eurasien an. Russland werde nun alle Staaten zusammenführen, die in diesem neuen russisch-slawischen Gebilde ihren Platz finden sollten. Und er spekulierte schon damals darauf, dass die alten Sowjetrepubliken bis nach Polen hinüber, Ungarn und so weiter, dass sie alle der EU den Rücken kehren würden und wieder zurückkommen würden in die alte, glorreiche Sowjetunion. Am 23. Januar 2012, ein Jahr später, zitiert Putin erneut seine Leitfigur Iljin in einem Artikel in der Nezavisma Gazeta und legte seine Vorstellungen von Zivilisation dar. Rechtsstaatlichkeit, so wie wir das kennen, nach westeuropäischem Vorbild, hat darin keinen Platz. Das Projekt Eurasien war der Anfang eines neuen großen russischen Imperiums, und langfristig wollte Putin schon damals die EU überwinden und eine neue Union von Europa unter der Herrschaft Russlands schaffen. Und er sprach damals von einer neuen Zivilisation, hört einmal, von Lissabon bis Vladivostok. Das heißt, vom Westen, vom Atlantik bis zum Pazifik im Osten. Also Gesamteuropa unter einer großen Eurasischen Union unter putinscher Prägung. Es ist interessant, diese eurasische Idee wurde bald von einem Think Tank, einer Denkfabrik, das sind also Institutionen, die die öffentliche Meinungsbildung beeinflussen wollen, aufgenommen. Dem Izborsk Club. So bezeichnet, weil Izborsk der Ort war, wo sich die Leute zum ersten Mal versammelten. Und nun wird es interessant. Ein Mitglied dieses Izborsk-Club war Tichon Schewkunow. Kennt den jemand? Tichon Schewkunow war ein russisch oder ist ein russisch-orthodoxer Mönch und er ist der Bischof der russisch-orthodoxen Kirche. Nun war dieser Schewkunow anwesend bei dem Begräbnis von Iljin nach seiner Rücküberführung nach Russland. Putin schloss diesen Bischof sofort ins Herz und heute weiß man, dass Schewkunow der Beichtvater Putins ist. Und so kommt jetzt zu der philosophischen oder politischen Anschauung Iljins gesellt sich nun ein spirituell-religiöses Denken bei Putin, denn Schewkunow war der Urheber der Vorstellung, Putin sei die Reinkarnation des Wolodymyr oder des Waldemar der Russ. In moderner Schreibweise ist Wolodymyr oder Waldemar dann der Wladimir. Und so wurde Wladimir Putin zum heiligen Waldemar überhöht. Das Reich der Russ, viele bibeltreue Ausleger, identifizieren damit, dass Rosh in Hesekiel entstand im 8. Jahrhundert nach Christus. Und dazu zählte auch die Kiewer Rus, auch als Altrussland bezeichnete. Und das waren damals die Staaten Ukraine, Belarus und das heutige Russland, also das Urrussland. Und die russische Kultur hat ihre Wurzeln in diesem Gebiet. Vor 1000 Jahren bekehrte sich nun dieses mittelalterliche Reich der Ross oder der Russ zum Christentum. Nebenbei bemerkt, ist interessant, auf was man so alles stößt, dieser Schewkunow hat auch ein Buch in deutscher Sprache veröffentlicht. Es heißt Heilige des Alltags. Es wird von Amazon mit diesen Worten beworben: Geschichten, die das Leben schreibt aus dem Alltag russischer Mönche. Jede Begebenheit erzählt kleine Offenbarungen, die sich täglich ereignen können. Dieses Buch möchte eine wunderbare Welt vorstellen, in der man nach anderen Gesetzen lebt und Heiligkeit und Glück näher liegen, als man vermutet. Der russische Bestseller Tichon wurde in über 1 Million Exemplare verkauft und gilt bereits jetzt als ein Klassiker der neuen spirituellen Literatur. Was die wenigsten wissen, ist, dass Schewkunow ein glühender Anhänger Iljins und auch Putins ist. Ich möchte hier eine Warnung aussprechen. Ich höre das manchmal in den bibeltreuen Kreisen, ja, da wird plötzlich Putin so hochgehoben, weil er ja gegen Genderismus ist und ein konservatives Familienbild vertritt. Ja, das mag schon sein, liebe Geschwister. Aber es ist nicht der Heilige Geist, der Putin treibt. Es ist ein anderer Geist. Und wir als Christen sollten uns überlegen, mit wem wir uns verbrüdern geistlich und wo wir uns vielleicht doch mehr absondern müssen. Im Juli 2015 jährte sich der Tod des heiligen Waldemar der Rus zum 1000. Mal. Und nun ist es so, dass sowohl die Russen als auch die Ukrainer den heiligen Waldemar für sich beanspruchen. Es fand ein Gottesdienst der russisch-orthodoxen Kirche in der Moskauer Erlöserkathedrale zum Gedenken an den heiligen Waldemar statt, der wurde sogar im Staatsfernsehen übertragen. Zugegen war natürlich auch Schewkunow. Aber die Ukraine beansprucht den heiligen Waldemar ebenso für ihr kulturelles, religiöses Erbe. Und so fand zur gleichen Zeit in der Ukraine ein Gottesdienst für den heiligen Waldemar statt. Damals war der ukrainische Staatspräsident Petro Poroschenko zugegen. Hier sehen wir die Verknüpfung zwischen Politik, Machtstreben und Religion. Staat und Religion suchen den Schulterschluss. Dieser Mönch Schewkunow ist also sozusagen die spirituelle Ergänzung der politischen Ideologie von Iljin. Der von Gott berufene Putin selbst stellt die Annexion der Krim als eine, Zitat aus einer Rede Putins, eine mystische persönliche Verwandlung dar, einen triumphierenden Übergang in die Ewigkeit. Da haben wir wieder diese Politik der Ewigkeit, die Iljin vertritt. Die Bekehrung des heiligen Waldemar in Kiew im Jahre 988 nach Christus zum Christentum ist nach Auffassung von Schewkunow und auch von Putin der Zeitpunkt, an dem die Ukraine und Russland für alle Zeiten zu einer einzigen Nation verschmolzen sind. Putin hat noch eine andere Sichtweise. 1774 besiegte das Zarenreich das Osmanische Reich. Und seitdem beherrschte Russland die Gebiete am Schwarzen Meer, also das sind jetzt jene Gebiete, die sich zur Krim herunterziehen und darum sind die so heftig umkämpft. Diese Gebiete will Putin unbedingt zurückhaben, wieder in seinem russischen Reich. Beim Besuch in Kiew im Juli 2013 sprach Putin über, Zitat, Gottes Geopolitik. Er verknüpft also in seinen Reden schon auch Gott mit seinen Machtanstrebungen. Ich zitiere Putin, unsere, er spricht wieder von der Ukraine und von Russland, unsere spirituelle Einheit begann mit der Taufe der heiligen Russ vor 1025 Jahren. Seitdem ist viel im Leben unserer Völker geschehen, aber unsere spirituelle Einheit ist so stark, dass sie nicht vom Wirken irgendeiner Macht abhängig ist, nicht von staatlichen Machthabern, auch nicht von kirchlichen Autoritäten. Denn unabhängig von jedweder existierenden Macht über die Menschen kann es niemanden geben, dessen Macht größer ist als die Gottes. Nichts kann stärker sein als sie. Und das ist die festeste Grundlage unserer Einheit in den Seelen der Menschen. Der russische Staat unter Putin hat also diesem Gedankengut Iljins eine totale Wiederbelebung beschert. Man spricht heute fast schon von einem Putinismus, also Putin selbst ist der Staat. Hinzu gesellt sich eben dieses spirituelle, dieses pseudo-christliche, anders kann man das nicht nennen, dieses russisch-orthodoxe religiöse Gedankengut des Bischofs Chekhunov. Und man sieht Putin als einen von Gott gesetzten Führer mit einem russisch-messianischen Sendungsbewusstsein. Putin ist sozusagen zu einem Erlöser geworden. Dem Philosophen Iljin folgend hat er als Erlöser das Recht, Krieg zu führen. Er tut da nichts Unrechtes. Im Gegenteil, im Krieg gegen die Feinde Gottes, die die spirituellen Errungenschaften der Slawen, der Russen zu bedrohen versuchen, erweist sich gerade seine Unschuld. Wie Adolf Hitler stellt Putin christliche Vorstellungen von Opfer und Erlösung in den Dienst der eigenen politischen Ziele. Er wird unterstützt unter anderem von dem Schriftsteller Alexander Prochanow, der Putin nahesteht, der die Ideologie Iljins und auch die Ideologie der russisch-orthodoxen Kirche unterstreicht. Der Überfall auf die Krim, so Alexander Prochanow, ist, ich zitiere ihn, Gott hat uns die Krim gesandt als Geschenk für unsere Geduld und unseren Gleichmut, unsere Arbeit und unseren Glauben. Das russische Volk, durch Feinde einst getrennt, ist in siegreicher Umarmung wieder vereint. Der Feind, der überwunden werden muss, ist natürlich der dekadente Westen mit seinen Werten. Prochanow ist außerdem ein Antisemit bis auf die Knochen. Er vertritt die Auffassung, das Weltjudentum ziele darauf ab, Russland zu zerstören. Der Holocaust sei die eigene Schuld der Juden gewesen. Zitat Prochanow, die Juden vereinigten die Menschheit, um die Menschheit im Verbrennungsofen der liberalen Ordnung zu werfen, die jetzt eine Katastrophe erlebt. Prochanow ist auch ein Vertreter dieser eurasischen Vision Putins und wieder vermischt man politisches mit religiösem Denken. Es ist interessant, wenn man sich noch ein wenig die Entwicklung, auch gerade die aktuelle Entwicklung anschaut, da sagt der Moslem Ramzan Kadyrov, der ist Chef der russischen Teilrepublik Tschetschenien, im Stadion von Grosny vor 20.000 marschbereiten Kriegern folgendes. Hier haben sich die besten Söhne des tschetschenischen Volkes versammelt. Wir erklären der ganzen Welt, wir sind die Kampftruppe Wladimir Putins. Amerika, Europa haben Russland einen Wirtschaftskrieg erklärt. Sie wollen Chaos, Panik und Massenunruhen verbreiten. Wir werden den Feind Russlands wo immer bekämpfen. Und wir erklären vor der ganzen Welt, damit es alle verstehen, Es lebe unser großes Vaterland Russland, es lebe unser nationaler Führer Russlands, Wladimir Putin, Alua Akbar. Laut Putin war der Zerfall der Sowjetunion die größte geopolitische Katastrophe. Putin im Wortlaut: Das, was in 1000 Jahren aufgebaut wurde, haben wir größtenteils verloren. Wir sehen, der Kreml oder Putin und die russische orthodoxe Kirche, sie suchen den Schulterschluss, um dem dekadenten Westen entgegenzustehen. Um seine Vorstellungen eines neuen großen russischen Reiches zu verwirklichen, bindet Putin auch die Moslems ein, derzeit 14% der Sowjetrepubliken. Die Muslime selber wiederum sind sehr stark zertritten, also die Wolga-Muslime lehnen die Muslime des Kaukasus ab und vor allen Dingen kritisieren die Muslime, dass man die russisch-orthodoxe Kirche zur Staatskirche erhoben hat. Putin wollte mit der Annexion der Krim und mit dem jetzigen Krieg die geopolitische Katastrophe beenden und er wollte ein neues Zeitalter unter russischer Herrschaft einläuten. Und gerade kürzlich in einem Interview las ich von einem tschetschenischen Kämpfer, der Folgendes sagte: Unser Präsident, sagt ein Tschetschene, er meint Putin damit, unser Präsident gibt nicht so schnell auf, er plant für 1000 Jahre. Erinnert uns das nicht ans 1000-jährige Reich, das schon Hitler errichten wollte? Ich fasse zusammen, hier wird das Machtstreben der Politik mit einem explosiven Gemisch von spirituellen, pseudochristlichen Gedankengut, mit philosophischen Ideologien zu einem explosiven Gemisch. Die Machtfrage der Welt ist noch nicht geklärt. Und solange die Machtfrage der Welt noch nicht geklärt ist, solange Jesus Christus, der Menschensohn, noch nicht gekommen ist, werden die Herrscher dieser Welt versuchen, um Macht zu kämpfen und ihre Einflussbereiche auszudehnen. Im März diesen Jahres wurde Israel von einer Terrorwelle erschüttert. Und der Grund ist auch hier der Mythos, dass Israel im Jahre 2022 untergehen werde. Gemischte Städte waren besonders betroffen, wo also Israelis mit Arabern zusammenlebten. Das alles geht zurück auf ein Buch, das im Jahre 1995 veröffentlicht wurde von dem Islamgelehrten Dr. Bassam Charar. Der Titel: Eine Prophezeiung des Koran oder ein numerischer Zufall? 73% der Palästinenser bejahen diese Philosophie Barars. In diesem Buch erzählt Charar eine Begebenheit aus dem Jahr 1992 eines islamischen Predigers. Und er erzählt, wie 1948 ein Jude, damals im Irak lebte, das gibt es ja heute nicht mehr, der so friedliche Islam hat ja alles jüdische Leben dort ausgelöscht. Aber damals lebten noch Juden und auch Araber friedlich zusammen. Und 1948, das Jahr der Staatsgründung Israels, ein Jude kommt voller Freude in das Haus eines Moslems und eine Frau weint. Und er fragt, warum weinst du? Und die Frau sagt, weil sie die Zerstörung Israels in 76 Jahren sah. Eine Art prophetisches Bild einer muslimischen Prophetin. Rechnet man die 76 Mondjahre der Moslems in die Sonnenjahre um, dann sind das 74 Jahre, also das Jahr 2022. Versteht ihr jetzt, wie auch hier wieder religiöse Vorstellungen dazu führen, dass es zu einem Volksaufstand, zu Angriffen gegen Israel kommt? Am 5. März 2022 gab Jarrah bekannt, dass nach seiner Einschätzung der Zeitrahmen für die Verwirklichung seiner Interpretationen zwischen dem 1. Januar diesen Jahres und dem 4. Juli diesen Jahres liegt. Ist ja jetzt schon Vergangenheit. Aber er schrieb damals, es könne ein paar Tage einen Krieg mit Israel geben und dann wäre Israel ein für alle Mal unterworfen und die Araber würden das gesamte Land besitzen. Er zitierte natürlich auch Sure 54, Vers 45 und andere Stellen des Koran, aber wir wissen, wir haben ja mittlerweile September, diese Prophetie, diese Vorhersage hat sich nicht erfüllt. Parallel zu Jarrah gibt es andere muslimische Geistliche, etwa der Führer der Hamas, der Hamas-Gründer Scheich Ahmad Yassin. Er hatte schon einmal ein Datum angegeben, 2011, und das nächste ist 2027. Wir können uns darauf einstellen, sofern der Menschensohn noch nicht gekommen ist, dass wir auch 2027 Unruhen in Israel sehen werden. Ein letztes Beispiel. Der türkische Präsident Erdogan. Er träumt von einem großtürkischen islamistischen Reich. Er will das Osmanische Reich wiederherstellen. Er hat sich ja selbst einen 1000-Zimmer-Palast errichten lassen. Stellt euch das mal vor. Was will ein Mann mit 1000 Zimmern? Alle staatlichen Behörden, alle Ministerien wurden dem Palast unterstellt. Die Entscheidungen trifft Erdogan. Seine Minister, das sind nur Marionetten. Sein Vorbild ist der sogenannte goldene Apfel, eine Synthese aus islamischer Religion und Türkentum. Auch er hat Daten angegeben. 2023, also nächstes Jahr, 2053, 2071. Bis dahin soll dieser goldene Apfel wieder Realität werden. Die Türken haben zur Wiederherstellung des Osmanischen Reiches kein Auge auf Teheran geworfen. Der Iran ist nicht unbedingt ein Feind der Türken, aber ein Rivale. Erdogan hat die Vorstellung, dass Damaskus, Bagdad, Tripolis, ganz Zypern, Kreta, die Ägäisinsel und die Balkangebiete wieder unter muslimischen Glauben kommen. Wenn ihr die Nachrichten aufmerksam verfolgt, gerade diese Woche hat er ja Griechenland wieder mit Krieg gedroht. Die beiden Autoren Ekinci und Rützka kommentieren im Oktober 2020. Wenn Erdogan und sein Regime nicht von ihren irrsinnigen islamistisch-panturkistischen Fantasien abrücken, dann ist die Gefahr groß, dass sich auch das Mittelmeer, die Ägäis und der Balkan jederzeit in ein Kampfgebiet verwandelt. Wie man von einem Putinismus spricht, kann man auch von einem Erdoganismus sprechen. Ein Mann, der mit seinem explosiven Gemisch aus religiösen Vorstellungen und Machtvorstellungen die Geschicke dieser Welt lenken will. Wir sehen also an diesen Beispielen, man könnte weitere nennen, wie explosiv die Lage geworden ist. Und es erinnert mich an jene Stelle, die ich kürzlich las in Daniel, wo die vier Engel an den vier Ecken des Meeres stehen. Das Meer ist ja immer ein Bild für das Weltmeer. Engel oder Geister, Ruach im Hebräischen, das glaube ich, das sind spirituelle Strömungen und die beginnen das Völkermeer aufzuwühlen. Wie ist Gottes Sicht? Während der erhöhte Sohn des Menschen zur Rechten des Vaters im Himmel sitzt, während er die Schuldfrage auf Golgatha ein für allemal gelöst hat, während wir darauf warten, dass die Brücke, die den Brückenschluss anstrebt, zu dieser zweiten großen Säule dem Kommen des Menschensohnes in großer Macht und Herrlichkeit, wenn die Machtfrage geklärt wird, wenn Jesus Christus einmal alle Herrscher dieser Welt sich unterwerfen und auch richten wird und richten muss. Buhlen die Machthaber dieser Welt um Macht und Einfluss. Und da wird Matthäus 24 aktueller denn je. Dort heißt es, ab Vers 4. Und Jesus sprach zu ihnen, habt Acht, dass euch niemand verführt. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin der Christus. Und sie werden viele verführen. Ihr werdet aber von Kriegen und Kriegsgerichten hören. Habt Acht, erschreckt nicht. Denn dies alles muss geschehen. Aber es ist noch nicht das Ende. Denn ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden hier und dort Hungersnöte, Seuchen und Erdbeben geschehen. Ein Heidenvolk wird sich gegen das andere Heidenvolk erheben. Ein Königreich gegen ein anderes. Ethnos epi ethnos. Eine ethnische Gruppe gegen eine andere ethnische Gruppe. Basileia epi Basileia, ein Königreich, ein Staat, eine Diktatur gegen einen anderen Staat, gegen eine andere Diktatur. Das Konfliktbarometer für 2021 zeigt 355 weltweite Konflikte. Kriege, begrenzte Kriege, gewaltsame Krisen, gewaltlose Krisen. Auf der Welt gibt es 1300 ethnische Gruppen, die zum Teil tiefst zerstritten sind. 200 Nationen. Das Völkermeer ist in Aufruhr. Und da oben thront der Menschensohn. Jesus warnt in seiner Rede die Jünger nicht in erster Linie vor Krieg. Er sagt auch nicht, schafft euch Vorräte an. Und damit ich nicht falsch verstanden werde, es ist gut und vernünftig, in dieser Richtung etwas zu tun. Aber eines darf es nicht werden. Unser Zentrum. Versteht ihr? Die Konflikte und die Spannungen werden zunehmen. Die Erdbeben werden zunehmen. Wir hatten diese Woche eines in China. Und da gibt es Weltherrscher, die Religion und politisches Machtstreben miteinander zu einem explosiven Gemisch vermischen. Putin, der wiederauferstandene Heilige Wladimir, der sich als ein Messias der russischen Kultur sieht und die alte Größe Russlands wiederherstellen will. Da ist Erdogan, der wiederauferstandene Gotteskrieger, der das untergegangene Osmanische Reich wieder errichten will. Und alle scharen sie ihre Nachfolger um sich. Der Mensch ist und bleibt religiös. Und all das muss so sein, denn das bereitet den Boden für den Antichristen. Diese Welt ist unter der Macht des Fürsten dieser Welt und er gibt seine finsteren Gedanken den Menschen dieser Welt ein. Im 20. Jahrhundert war es der Atheismus, der Kommunismus. Aber jetzt ist der Teufel fromm geworden. Und das muss er tun, denn auf einem atheistischen Boden lässt sich ein antichristliches Reich, das sich ja durchaus religiös geben wird, nicht so leicht aufbauen. Auf einem religiösen Boden, auf einem pseudo-christlichen Boden, da lässt sich das Antichristentum sehr wohl installieren. Es muss, das sagt uns die Bibel ganz klar, mit der Welt bergab gehen, bevor es wieder bergauf geht. Und wir sind mittendrin. Und wir wollen, wie wir es eingangs gehört haben, da nicht auf der Strecke bleiben. Deswegen seid ihr ja auch hierher gekommen, um euch gegenseitig in der Gemeinschaft und im Wort Gottes zu erbauen. Ich komme zum Schluss. Was bedeutet das für uns? Römer 16, 25 bis 27. Dem aber, der euch zu festigen vermag laut meinem Evangelium und der Verkündigung von Jesus Christus, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses, das von ewigen Zeiten her verschwiegen war, das jetzt aber offenbar gemacht worden ist und durch prophetische Schriften auf Befehl des ewigen Gottes bei allen Heiden bekannt gemacht worden ist zum Glaubensgehorsam. Ihm, dem allein weisen Gott, sei die Ehre durch Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen. Gott hat das Evangelium und die Verkündigung des kostbaren Evangeliums von Jesus Christus, von Jesus, dem Messias und dem Menschensohn, der wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit, auf Befehl des ewigen Gottes, den Heiden, allen Völkern dieser Erde bekannt gemacht. Dieses Evangelium des Menschensohnes ist uns zum Glaubensgehorsam gegeben. Predigten über Glaubensgehorsam, die hört man heute nicht mehr so gerne. Dieses Evangelium aber, sagt uns der Apostel Paulus, vermag eines, es vermag uns zu festigen. Vorausgesetzt, wir wandeln im Glaubensgehorsam. Aber das vermag das Evangelium nur dann, wenn es das Evangelium des Menschensohnes bleibt, gemäß der Offenbarung des Geheimnisses. Mit anderen Worten, gemäß der Lehre, die uns die Apostel überliefert haben. Ein liberales Evangelium, das das wahre Evangelium beschneidet und verwässert, vermag uns nicht zu festigen. Und je mehr wir von dem Evangelium wegnehmen, umso mehr verliert das Evangelium Kraft in unserem Leben. Aber wenn wir so denken, wenn wir so handeln, als Heilige, die das Wort Gottes beim Wort nehmen, die unseren Heiland beim Wort nehmen, dann dürfen wir auf die Verheißungen Gottes bauen. Und eine Verheißung haben wir gehört. Der alleinweise Gott vermag uns, der vermag dich und mich zu festigen, auch in diesen Tagen, wer weiß, was noch auf uns zukommt. Eine andere Verheißung steht noch aus. Die haben wir eingangs gehört. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Macht und Herrlichkeit. Von der Macht und Herrlichkeit hat auch der Teufel geredet, als er Jesus versuchte. Dir will ich alle Macht und Herrlichkeit geben. Jesus hat abgelehnt, weil er wusste, der Teufel kann nur eines geben, die Macht und Herrlichkeit dieser Welt. Diese Welt aber ist vergänglich. Und damit ist auch alle Macht und Herrlichkeit, auch der 1000-Zimmer-Palast Erdogans, vergänglich. Da wird nichts übrig bleiben. Der Teufel spricht von der Macht und Herrlichkeit dieser Welt, aber Jesus Christus, der Menschensohn, er wird einmal Macht und Herrlichkeit bringen aus der himmlischen Welt. Und diese Macht und Herrlichkeit ist ewiglich, denn Gott selbst ist ewiglich und unser Herr und Heiland lebt in alle Ewigkeit. Dies wird keine irdische, keine vergängliche Herrlichkeit sein, sondern eine himmlische. Und darauf freue ich mich. Wir erwarten die glückselige Hoffnung und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus. Könnt ihr mal ein bisschen strahlen? Wir werden uns jubelnd freuen. Jubelnd freuen. Bei der Offenbarung der Herrlichkeit des Menschensohnes. Lasst mich zum Schluss ein Vers der Bibel lesen und dann beten. Lasst uns da zusammen aufstehen. Der Gott aller Gnade aber, der uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. Er selbst möge euch, nachdem ihr eine kurze Zeit gelitten habt, völlig zubereiten, festigen, stärken, gründen. Ihm, Jesus Christus, dem Messias und dem Menschensohn, sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Amen. Himmlischer Vater, wir danken dir für die Botschaft deines Evangeliums, dass dein Sohn die Schuldfrage am Kreuz von Golgatha geklärt hat, dass jeder, der zu deinem Sohn kommt, im Glauben an sein Erlösungswerk auf Golgatha auf ewig leben darf. Danke auch, dass der Menschensohn wiederkommen wird in großer Macht und Herrlichkeit. Und dann wirst du die Machtfrage auf dieser Erde ein für allemal lösen. Und wir als deine Erlösten, wir werden an deiner Seite mit dir herrschen. Und ich bitte dich für jede Seele, die hier heute gegenwärtig ist, dass sie sich ganz auf dich im Glauben wirft, dass diese Gewissheit, dass wir einmal mit dir vereint sein werden in Ewigkeit, dass diese Gewissheit vielleicht schon bald wahr werden wird. Segne jedes Einzelne, dass es gestärkt wird in seinem Geist. Und Herr, schenke Gnade, dass wir alle dem Glauben gehorsam sind und mit Ausharren wandeln, bis du wiederkommst. In Jesu Namen. Amen.
Amen. Vielen Dank für diese Botschaft. Wir sehen, wie alle Reiche dieser Welt vergehen. Es wäre noch interessant gewesen, auch was über die Diktaturen des Westens zu hören, also USA und Europäische Union. Das hätte es vielleicht nächstes Mal dann zur Ergänzung, das kann auch ich gerne nachfügen, sodass wir ein ausgewogenes Bild bekommen. Aber trotzdem vielen Dank für diesen interessanten Einblick in Russland und Türkei.